Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unser Schwerpunkt. Max Göldi werde Libyen noch heute verlassen, sagt Außenministerin Micheline Calmiret. Sie vereinbart in Tripolis einen Aktionsplan. Wir fragen nach den Einzelheiten der Einigung mit Gaddafi und nach ihrem Wert. Außerdem in der Sendung Wahlen in Graubünden und Wahlen in Belgien. Wir haben Ergebnisse und Trends. Am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Fast 2 Jahre lang saß der Geschäftsmann Max Göldi fest, unter Hausarrest und im Gefängnis. Nun also soll er Libyen endlich verlassen können. Der Stand der Dinge heute Abend, Dominik Meyer fasst zusammen.
Nach den Verhandlungen mit ihrem libyschen Amtskollegen Moussa Koussa und Spaniens Außenminister Miguel Ángel Moratinos trat Bundesrätin Micheline Calmiret am Nachmittag in Tripolis vor die Medien. Im nun vereinbarten Aktionsplan sei vorgesehen, dass die Ausreise von Max Göldi beschleunigt werde, sagte Calmiret. Und
Mr. Göldi will leave the country today. This is a relief for him and for us.
Göldi werde heute Libyen verlassen, so Calmiret. Das sei eine Erleichterung für ihn und für sie. Wann genau und auf welchem Weg Göldi ausreisen darf, ist nicht bekannt. Göldi wird seit fast 2 Jahren in Libyen festgehalten. Der neue Aktionsplan wurde von der Schweiz, Libyen, Spanien und Deutschland unterzeichnet. Es sieht ein Schiedsgericht vor. Dieses Gericht soll die Verhaftung von Hannibal Gaddafi vor 2 Jahren in Genf untersuchen. Der Sohn des libyschen Machthabers Muammar Gaddafi soll 2 Hausangestellte misshandelt haben. Der Aktionsplan thematisiert auch die Veröffentlichung von Polizeifotos in der Zeitung Tribune de Genève. Diese zeigten Hannibal Gaddafi nach seiner Verhaftung. Die Schweiz entschuldige sich im Aktionsplan für die Veröffentlichung, sagte Calmiret in Tripolis. Die Veröffentlichung habe gegen Schweizer Recht verstoßen. Die Schweiz werde die Schuldigen vor Gericht bringen. Die französische Nachrichtenagentur AFP meldete am Abend, der Kanton Genf habe Hannibal Gaddafi wegen der Fotos bereits eine Entschädigung von rund 1,5 Millionen Euro bezahlt. Das habe heute Libyens Außenminister Moussa Koussa erklärt. Eine offizielle Bestätigung aus der Schweiz liegt dazu nicht vor.
Dominik Meyer. Wir kommen ausführlich zurück auf die jüngsten Entwicklungen in der Affäre Gaddafi nach den Nachrichten mit Abstimmungs- und Wahlergebnissen aus Kantonen und Gemeinden. Susan Schmucke.
In Graubünden sind die 3 Regierungsräte wiedergewählt. Martin Schmid von der FDP sowie von der BDP, Barbara Janum-Steiner und Hans-Jörg Traxel. Die SVP schaffte den Sprung in die Bündner Regierung nicht. Neu in die 5-köpfige Regierung gewählt wurden Mario Cavicelli, CVP, und Martin Jäger von der SP. Im Kanton Schwyz hat die FDP ihren 2. Regierungssitz nach 2 Jahren zurückgewonnen, auf Kosten der CVP. Im 2. Wahlgang wurden gewählt Kaspar Michel von der FDP und Ottmar Reichmuth von der CVP. Die Schweizer Regierung setzt sich neu zusammen aus je 2 Vertretern der CVP, der FDP und der SVP sowie aus einem der SP. In der Stadt Zürich gab es ein Ja von 54% für den Erweiterungsbau des Landesmuseums, der eine Verkleinerung des Parks bringt. Es ging um einen städtischen Beitrag von 10 Millionen Franken. Der Erweiterungsbau kostet insgesamt 111 Millionen Franken. Über den kantonalen Beitrag von 20 Millionen muss voraussichtlich ebenfalls das Volk abstimmen. In Zürich durften außerdem in städtischen Wohnungen die Mieten wieder günstiger werden. Eine Initiative, welche die Rückkehr zum Prinzip der Kostenmiete verlangt, wurde deutlich angenommen. Demnach dürfen für den Mietzins nur die tatsächlichen Kosten berücksichtigt werden, nicht aber Faktoren wie eine attraktive Lage. Die Stadt Zürich hatte für ihre Liegenschaften vor 3 Jahren solche Marktanpassungen eingeführt. In der Stadt Bern gibt es kein härteres Vorgehen gegen Demonstranten. Die Stimmenden haben eine entsprechende Initiative ganz knapp abgelehnt. Diese wollte, dass die Berner Polizei Demonstranten büßen kann, wenn diese trotz Aufforderung eine Kundgebung nicht verlassen. Im Kanton Solothurn gilt weiterhin ein strenges Rauchverbot. Das Stimmvolk hat eine Volksinitiative mit 2/3 Mehrheit abgelehnt, die kleine Raucherrestaurants wieder zulassen wollte. Umstritten bleiben in der Schweiz auch die Sonntagsverkäufe. In Solothurn gab es 54% Ja zu jährlich 4 Sonntagsverkäufen, im Aargau hingegen 53% Nein. In der Stadt Basel wird es weiterhin rund 12.000 öffentliche Dauergratisparkplätze geben. Der Entscheid ist eine Niederlage für die linksgrüne Regierung. Ferner wird in Basel auch der Bau von Mobilfunkantennen nicht wesentlich eingeschränkt. Im Kanton Zürich wird das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen ausgebaut, aber ohne finanzielle Beteiligung des Kantons. Die Stimmenden haben den Gegenvorschlag der Regierung zu einer Initiative mit 62% Ja angenommen. In Appenzell-Ausserrhoden schließlich wird die Landsgemeinde nicht wieder eingeführt. Die Stimmenden verwarfen die Initiative deutlich. Den Beitritt zum Harmos-Konkordat über die Schulharmonisierung lehnten die Ausserrhoder ebenfalls ab im Verhältnis 9-7. Eine Meldung aus dem Ausland. Wegen der anhaltenden schweren Ausschreitungen in Kirgisistan hat Russland hunderte zusätzlicher Soldaten entsandt, um seinen Militärstützpunkt in dem zentralasiatischen Land zu schützen. Die kirgisische Führung hatte Russland gestern um militärischen Beistand gebeten. Tausende verfolgte Usbeken flüchteten in Todesangst ins Nachbarland Usbekistan. Teile der Stadt Osch liegen in Schutt und Asche. An der Fußball-Weltmeisterschaft haben Serbien und Ghana ein attraktives Spiel geboten. Ghana gewann schließlich 1-0. Rachel Müret.
Viel Körpereinsatz und viele gute Angriffe. Serbien und Ghana lieferten sich ein animiertes Spiel. Die letzte Viertelstunde war für die Serben aber zum Vergessen. Ab der 74. Minute standen sie nach einer gelb-roten Karte nur noch zu 10. auf dem Platz. Und in der 84. Minute erhielt Ghana einen klaren Handspenalty zugesprochen. Asamoah Gyan verwertete zum 1-0. Am Nachmittag hat Slowenien zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft gewonnen. Die Slowenen schlugen Algerien in einer eher schwachen Partie mit 1-0. Robert Koren erzielte das Tor in der 79. Minute mit einem harmlosen Schuss. Der algerische Torhüter sah in der Situation schlecht aus. Auch in diesem Spiel gab es in der 73. Minute eine gelb-rote Karte, dies gegen Algerien. Zum Radsport. Fabian Cancellara bleibt auch nach der zweiten Etappe Leader der Tour de Suisse. Gewonnen hat die Etappe nach Sierre der Deutsche Heinrich Hausler im Sprint. Und im Tennis hat Roger Federer den Final des Turniers von Halle verloren. Er unterlag dem Australier Leighton Hewitt mit 6-3, 6-7 und 4-6.
Zum Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es im Osten teils ergiebige Regenfälle, lokal auch Gewitter. Morgen regnet es zunächst vor allem noch im Osten, dann wird es von Westen her trocken. Im Süden geht es wechselhaft weiter mit Platzregen und Gewittern. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit einem Schwerpunkt zur Entwicklung in Tripolis. Ein Versprechen, eine Entschuldigung und ein Aktionsplan. Max Göldi vor der Ausreise. Was man heute Abend weiß und was nicht. Außerdem in der Sendung Wahlen in Graubünden. Die SVP hat gekämpft und verloren. Und Wahlen in Belgien als weitere Zerreißprobe. Dann Selbstdarstellung in neuer Hülle. Das Landesmuseum kann erweitert werden, entscheiden die Zürcher Stimmenden. Und wir haben auch andere wichtige Abstimmungsresultate aus der Schweiz in einem zweiten Nachrichtenüberblick. Schließlich mit Allah gegen Ahmadinejad, Gespräch über ein preisgekröntes Pressebild, hier im Echo der Zeit. Man hat gelernt, vorsichtig zu sein in Bern in der Affäre Gaddafi. Gestern noch mochten die Schweizer Diplomaten nicht einmal bestätigen, dass Bundesrätin Calmiret mit ihrem spanischen Amtskollegen Moratinos nach Libyen aufgebrochen war, um dort die Details einer Einigung zu verhandeln. Und auch heute Abend ist Max Göldi noch nicht zurück in der Schweiz. Aber Calmiret sagt nun ganz offiziell, Göldi könne Libyen endlich verlassen. Außerdem wurde mit Gaddafi ein Aktionsplan vereinbart. Was da drin steht, Philipp Burkhardt weiß mehr.
Nach ihrer Ankunft in Tripolis gestern Nacht ließen die libyschen Behörden die Schweizer Außenministerin Micheline Calmiret und ihren spanischen Amtskollegen Miguel Angel Moratinos heute Morgen erst einmal warten. Eine ganze Stunde lang in der Eingangshalle eines Hotels in Tripolis. Erst dann wurden die beiden Amtsträger von libyscher Seite empfangen, zu letzten Verhandlungen und der Unterzeichnung eines Aktionsplans. Am frühen Nachmittag trat Bundesrätin Calmiret zusammen mit dem libyschen Außenminister Moussa Koussa vor die internationalen Medien. dieser Moment, sagte sie, sei der Schlussstrich unter 2 Jahre der Hoffnung, der Zweifel und der Unsicherheit.
This moment brings an end. 2 years of hopes, doubts and security.
4 Länder, Libyen, Deutschland, Spanien und die Schweiz, hätten ihre Unterschrift unter das Abkommen gesetzt. Es sehe die Einrichtung eines Schiedsgerichtes vor, wie es Bundesrat Hans-Rudolf Merz bereits bei seiner Reise nach Tripolis am 20. August des letzten Jahres akzeptiert habe, sagte Micheline Calmire.
This action plan foresees the creation of an arbitration tribunal.
Dieses Schiedsgericht soll die Verhaftung von Gaddafi-Sohn Hannibal im Sommer 2008 in Genf beurteilen. Gleichzeitig entschuldigt sich die Schweiz für die Publikation von Fotos in der Schweizer Zeitung Tribune de Genève, die Hannibal Gaddafi kurz nach der Verhaftung zeigen. Eine Strafuntersuchung in diesem Zusammenhang sei im Gang, hielt Bundesrätin Calmire fest. Die Schweizer Behörden seien entschlossen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Auch das Schicksal des Schweizer Geschäftsmannes Max Göldi ist Teil des Aktionsplanes. Er werde das Land heute verlassen, kündigte die Außenministerin an, ohne allerdings konkreter zu werden. Sie sei zuversichtlich, dass die Beziehungen zwischen der Schweiz und Libyen nun wieder zur Normalität zurückfinden würden, erklärte Calmire. Der heutige Tag sei auch der Beginn dieses Normalisierungsprozesses.
Philipp Burkhardt berichtete. Er ist mir nun auch direkt zugeschaltet. Wo stehen wir heute Abend, Philipp Burkhardt? Es gab schon einmal ein Abkommen mit Gaddafi, jenes, das Bundesrat Merz damals als Bundespräsident ausgehandelt hatte, erfolglos. Was ist diesmal anders?
Es gibt einen ganz gewichtigen Unterschied. Bundesrat Merz hat sich damals für die Zitat ungerechtfertigte und unnötige Verhaftung von Gaddafi-Sohn Hannibal in Genf entschuldigt, das ohne Zustimmung des Gesamtbundesrates notabene. Im Abkommen von heute ist nur noch von einer Entschuldigung wegen der Publikation von Fotos die Rede. Die Verhaftung selbst ist nun kein Thema mehr. Bemerkenswert dabei ist, wenn man den Redetext einmal genau anschaut, dass sie sich nicht persönlich entschuldigt, Frau Calmire. Sie zitiert bloß den Aktionsplan, der eine Entschuldigung der Schweiz vorsehe und sagt dann, der Kanton Genf verurteile die Publikation der Fotos. Wichtig ist auch, dass das Abkommen von heute vom Bundesrat nun vorgängig genehmigt worden ist. Gleich geblieben ist hingegen die Absicht, ein Schiedsgericht einzusetzen, das die Ereignisse in Genf untersuchen soll.
Ein Schiedsgericht und eine Entschuldigung für die Publikation von Fotos, das klingt nicht nach sehr viel, was die libysche Seite da von der Schweiz erhält. Wieso soll sich Gaddafi darauf einlassen?
Ja, die Frage ist, ob im veröffentlichten Aktionsplan wirklich alles drinsteht, was die beiden Länder miteinander vereinbart haben. In solchen Fällen ist es ja nicht außergewöhnlich, dass auch noch Geld fließt. Der libysche Außenminister Moussa Koussa hat dann auch schon verlauten lassen, der Kanton Genf habe Hannibal Gaddafi 1,5 Millionen Euro Entschädigung bezahlt. Das Geld sei auf Gaddafis Konto eingetroffen. Ob das stimmt, man weiß es nicht. Betonen muss man allerdings auch, dass im Gegensatz zur Einzelaktion von Hans-Rudolf Merz im letzten Sommer diesmal die Außenminister von Deutschland und Spanien mit einbezogen worden sind. Und diese haben sich, das zeigt auch der ausdrückliche Dank unserer Außenministerin, mit großem Engagement für die Freilassung von Max Göldi eingesetzt. Ohne diesen Druck wäre das wohl kaum gegangen.
Dieser neue Aktionsplan jetzt soll die Beziehungen zwischen beiden Ländern ja wieder normalisieren. Was denken Sie, wie stehen die Chancen dafür?
Sie sind schon sehr zerrüttet, diese Beziehungen, und es braucht noch einige Schritte, bis die beiden Länder wieder normal miteinander verkehren können. Entscheidend sein wird das erwähnte Schiedsgericht. Da besteht ein gewisses Risiko, denke ich. Kommt es nämlich zum Schluss, dass bei der Genfer Verhaftung von Hannibal Gaddafi keine groben Verstöße passiert seien, dann könnte das die libysche Seite schon erneut verärgern.
Und Max Göldi, er solle Libyen noch heute verlassen, kündigt die Außenministerin an. Von libyscher Seite aber ist dazu nichts zu vernehmen. Was sind die Szenarien?
Wörtlich sieht der Aktionsplan vor, dass die Ausreise von Max Göldi beschleunigt werden soll, mehr nicht. Von einem konkreten Termin ist da nicht die Rede. Außenministerin Calmire hat an der Medienkonferenz erklärt, dass Max Göldi heute noch ausreise, wohl um Druck zu machen auf die libysche Seite, sich auch an das Abkommen zu halten. Nun, bis Herr Göldi tatsächlich im Flieger sitzt, ist diese Ankündigung mit Vorsicht zu genießen. Letzte Gerüchte besagen, dass er nicht direkt in die Schweiz, sondern zuerst nach Mailand fliegen soll, in Begleitung des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Dieser soll gemäß der italienischen Agentur ANSA zurzeit mit dem libyschen Staatschef Gaddafi zusammensitzen. In dessen Zelt. Man hat das offenbar auf dem Areal einer Kaserne in Tripolis aufgeschlagen. Auch Micheline Calmire und der spanische Außenminister Moratinos sollen sich in diesem Zelt befinden. Offiziell bestätigt ist das alles bisher nicht.
Die neuesten Auskünfte und Einschätzungen direkt aus dem Bundeshaus. Besten Dank, Philipp Burkhardt. Die diplomatische Krise zwischen Libyen und der Schweiz begann mit der Verhaftung von Hannibal Gaddafi in Genf im Juli 2008. Der Geschäftsmann Max Göldi geriet zwischen die Fronten dieses diplomatischen Kleinkriegs und verlor dabei seine Freiheit. Eine Chronik von Alexander Sauter.
Im Juli 2008 verhaftet die Genfer Polizei vorübergehend Hannibal Gaddafi und seine Frau. Das Ehepaar steht im Verdacht, es habe seine Hausangestellten misshandelt. Die Schweiz habe Unrecht begangen, schäumt der Gaddafi-Clan. Jetzt gelte Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagt Aisha Gaddafi, die Schwester von Hannibal. Eine Drohung, die sich bald bewahrheiten soll. Am 19. Juli 2008 werden in Libyen die beiden Schweizer Geschäftsleute Max Göldi und Rashid Hamdami verhaftet. Angeblich wegen Verstoß gegen Einreisebestimmungen. Besorgt äußert sich Jean-Philippe Chandra, der damalige Sprecher des Außendepartements EDA in Bern.
Es sind absolut dramatische Voraussetzungen. Die sind in einer Kollektivzelle mit in etwa 20 Personen. Keine Hygiene, riesige Hitze.
Im August 2008 dürfen Max Göldi und Rashid Hamdani zwar das Gefängnis verlassen, aber sie müssen in Libyen bleiben. Im Herbst desselben Jahres verweigert die Schweiz eine von Libyen verlangte Entschuldigung für die Festnahme Hannibal Gaddafis. Libyen beginnt mit wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Schweiz. Im August 2009 reist der damalige Bundespräsident Hans-Rudolf Merz auf eigene Initiative nach Tripolis und entschuldigt sich für die Umstände von Hannibal Gaddafis Festnahme. In einem Vertrag wird unter anderem die Einsetzung eines Schiedsgerichts vereinbart.
Ich stehe zu diesem Vertrag, ich übernehme die Verantwortung dafür mit allen Konsequenzen. Ich glaube, es gab in dieser Blockade gar keine andere Wahl, als hier einen gordischen Knoten durchzuschlagen.
Aber die beiden Schweizer Geiseln kommen trotzdem nicht frei. Im September 2009 holen libysche Sicherheitskräfte Max Göldi und Rashid Hamdani unter einem Vorwand aus der Botschaft und bringen sie an einen unbekannten Ort. Außenministerin Micheline Calmire reagiert empört.
Die libysche Seite verweigert systematisch eine Zusammenarbeit und hat zudem die zwei Schweizer Bürger völkerrechtswidrig entführt.
Der Bundesrat verschärft seine Visapraxis gegen Libyen und erstellt eine Liste mit wichtigen libyschen Personen, die keine Schengen-Visa mehr erhalten. Im November 2009 werden die verschleppten Max Göldi und Rashid Hamdani wieder in die Schweizer Botschaft gebracht. Im Februar wird Rashid Hamdani freigesprochen, Max Göldi aber zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Bei seiner Rückkehr in die Schweiz bedauert Hamdani, dass er seinen Schicksalsgenossen Max Göldi in Tripolis zurücklassen muss. Max Göldi muss seine Gefängnisstrafe antreten. Libyen erteilt zudem Bürgern aus dem Schengen-Raum keine Einreisevisas mehr. EU-Politiker wie der italienische Außenminister Franco Frattini ärgern sich, aber vor allem über die Schweiz.
La decisione svizzera di fatto prende in ostaggio tutti i paesi Schengen per risolvere una questione bilaterale.
Mit den Visasanktionen habe die Schweiz alle Schengen-Staaten als Geiseln genommen, um ein bilaterales Problem zu lösen. Unter dem Druck der EU hebt der Bundesrat die Visasanktionen gegen die libysche Führungsriege wieder auf. Am 10. Juni kann Max Göldi das Gefängnis in Tripolis verlassen. Nun warten alle auf seine Rückkehr.
Alexander Sauter in unserem Schwerpunkt zur jüngsten Entwicklung in Tripolis. Wie hält sich die BDP und wie gut schlägt sich die neue SVP im Kanton Graubünden? Das war die zentrale Frage am heutigen Wahltag. Antwort: Die SVP hat gekämpft und verloren. Sie schaffte es nicht, einen der 5 Sitze in der Kantonsregierung zu erringen. Problemlos bestätigt wurden in ihren Ämtern dagegen die beiden BDP-Regierungsräte. Aus Chur Roland Wermelinger.
Im Wahlkampf hat die SVP deutlich den größten Aufwand betrieben, unterstützt von der Mutterpartei. Blocher, Brunner, Mörgeli rührten die Wahltrommel bis in die hintersten Bergtäler für Heinz Brand, den langjährigen Fremdenpolizeichef Graubündens. Es reichte deutlich nicht. Die BDP brachte ihre beiden bisherigen Regierungsräte Barbara Janomsteiner und Hans-Jörg Draxl problemlos durch. Auch die FDP, die CVP und die SP bleiben mit je einem Sitz in der Kantonsregierung. Auch im Kantonsparlament fährt die SVP eine Schlappe ein und erreicht nicht einmal Fraktionsstärke. Verluste zeichnen sich aber auch für die BDP ab. Hier gehört die FDP zu den Gewinnern.
Die Fakten sind also hart für die SVP in Graubünden, aber sie hatte es hier natürlich auch nicht einfach. Anders als in den Kantonen Bern und Glarus musste sich hier nicht die BDP vom Nichts aufbauen, sondern die SVP selbst, weil nach dem Ausschluss der Bündner SVP fast alle Regierungs- und Kantonsräte der BDP beitraten. Und das Label der SVP, ganz auf der strammen Linie der Mutterpartei, wurde vom Bündner Stimmvolk auch abgestraft für das Maßregeln und Ausschließen ihrer Leute. So muss die SVP heute erkennen, dass sie noch einen längeren Schnauf braucht, um in Graubünden Fuß zu fassen. Um etwas nachzuhelfen, hat sie bereits eine Volksinitiative eingereicht und verlangt die Einführung des Proporzwahlsystems bei den Parlamentswahlen. Etwas, was sie früher als grosse Partei stets ablehnte. Doch weil der Proporz den Kleinen hilft und die Bündner SVP nun klein ist, hat sie hier ihre Meinung geändert.
Mehr Platz für Hellebarden, aber auch für die moderne Schweizer Geschichte. Das Landesmuseum in Zürich wird voraussichtlich bald grösser. Das Stadtzürcher Stimmvolk hat nach jahrelangem Hin und Her beschlossen, das nötige Land für die helvetische Selbstreflexion abzutreten. Aus Zürich Klaus Ammann.
Dem Direktor des Landesmuseums in Zürich, Andreas Spielmann, war die Erleichterung heute Nachmittag ins Gesicht geschrieben. Im Erweiterungsbau wird das Landesmuseum nämlich künftig deutlich mehr Objekte aus seinem Fundus auf moderne Art ausstellen können. Gleichzeitig wird das Landesmuseum auch Ausstellungen mit anderen internationalen Museen tauschen können.
Das bedingt, dass man vergleichbare Geometrien hat, was die Ausstellungsflächen anbelangt. Und im jetzt stark historistisch geprägten Raum ist das kaum möglich, weil da gibt es in erster Linie zwei überdimensionierte Hallen und dann Gänge. Das ist die Ausstellungssituation.
Ab 2017 soll der modern schlichte, asymmetrische Erweiterungsbau die beiden Flügel des märchenschlossartigen Landesmuseums aus dem 19. Jahrhundert verbinden. Das komme vor allem den Besuchern zugute, sagt Andreas Spielmann.
Sie können in einem Gang das ganze Museum durchgehen. Sie verirren sich nicht mehr, sage ich mal, in Labyrinthsituationen. Dann gibt es zusätzliche Ausstellungsmöglichkeiten mit flexiblen Werkhallen. Das vermissen wir seit Beginn für Wechsel- und Sonderausstellungen. Von all dem profitieren Besucherinnen und Besucher und vor allem auch die Stadt Zürich.
Die Gegner störten sich vor allem daran, dass der Erweiterungsbau einen Teil des angrenzenden Platzspitzparkes zerstöre. Sie sammeln zurzeit Unterschriften für ein Referendum gegen den Kantonsbeitrag an die Landesmuseumserweiterung. Dieser finanzielle Beitrag ist jedoch weniger entscheidend für das Projekt als das Land, das die Stadt Zürich mit dem heutigen Entscheid zur Verfügung stellt.
Klaus Ammann. Weitere wichtige Abstimmungsergebnisse aus Kantonen und Gemeinden jetzt im Überblick mit Susanne Schmucke.
Im Kanton Luzern können Naturärztinnen und Naturärzte weiterhin ohne Bewilligung praktizieren. Außerdem wird die Prämienverbilligung für Krankenkassen der Teuerung angepasst. Der Gegenvorschlag zur SP-Initiative kam durch. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung hingegen soll in Luzern nicht per Gesetz geregelt werden. Die Basler Chemie muss drei Altdeponien nicht auf eigene Kosten sanieren. Zwei Initiativen in Basel-Land wurden abgelehnt. Angenommen wurde ein deutlich schwächerer Gegenvorschlag des Parlaments. Die Regierung soll die Chemieunternehmen dazu bewegen, für die Sanierung der Deponien mehr als das gesetzliche Minimum zu zahlen. In Uri erhalten Kantonsparlamentarier und Regierungsrätinnen nicht mehr Geld für ihre politische Arbeit. Das Volksnein war klar. Gegen die geplante höhere Entschädigung hatte die SVP das Referendum ergriffen. Die Berner Regionen Thun und Oberland-West wollen keine sogenannte Regionalkonferenz, um gemeindeübergreifende Fragen zu regeln, wie beispielsweise die Verkehrsplanung. Gegen eine solche Regionalkonferenz stellten sich vor allem die Oberländer Gemeinden. Im Entlebuch wurde der Zusammenschluss von vier Gemeinden abgelehnt. Es ging um Schüpfheim, Entlebuch, Hasle und Flüli. Die Stadt Aarau hat Ja gesagt zu einer Umzonung, um den Bau eines neuen Fußballstadions möglich zu machen. Das Stadion soll in der Nähe des Bahnhofs entstehen, 10.000 Zuschauer fassen und auch Platz für Läden bieten. Die Innenstadt von Olten wird nicht wie geplant neu gestaltet. Vorgesehen waren unter anderem eine Begegnungszone mit Tempo 20 und ein Parkhaus. Und Der Journalist, Autor und Übersetzer Marcel Schwander ist gestorben. Er starb im waadtländischen Clarens im Alter von 80 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Schwander war lange Jahre Westschweiz-Korrespondent des Zürcher Tagesanzeigers.
Der Streit zwischen den beiden Sprachregionen überlagert inzwischen alle politischen Themen in Belgien. Im April zerbrach deswegen sogar die Regierungskoalition zwischen französischsprachigen Wallonen und niederländischsprachigen Flamen. Heute waren Neuwahlen und manche sprachen im Vorfeld schon von Schicksalswahlen für dieses so zerrissene Belgien. Es gibt inzwischen Hochrechnungen. Zugeschaltet ist nun unser Brüsseler Korrespondent Urs Puderer. Was zeichnet sich da ab?
In Flandern zeichnet sich ein Erdrutschsieg einer neuen rechtskonservativen und separatistischen Partei ab, der neuen flämischen Allianz Barte Wevers. Das ist eine Partei, die bei den letzten Wahlen noch Juniorpartner auf einer Listenverbindung war und bei den vorletzten nationalen Wahlen noch unter 5% lag. Jetzt wird sie wohl ca. 30% der flämischen Wähler hinter sich bringen. In der Wallonie, im französischsprachigen Teil Belgiens, legen die Sozialisten auf Kosten der Liberalen zu. Die Sozialisten sind hier allerdings traditionell die stärkste Kraft.
Unter dem Strich heißt das trotzdem, die radikalen, die zentrifugalen Kräfte wurden nochmal gestärkt heute.
Zentrifugal, ja, auf jeden Fall in Flandern. Diese neue flämische Allianz, die NVA, hat auf Kosten des rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Flams Belang zugelegt. Aber nicht nur, sondern auch auf Kosten der Christdemokraten und wahrscheinlich der Liberalen. Also das heißt, insgesamt wird da das separatistische Lager gestärkt. In der Wallonie sieht es anders aus. Die Sozialisten sind natürlich keine zentrifugale Kraft, sondern im Gegenteil, denen liegt einiges am Erhalt des belgischen Zentralstaates, weil der Zentralstaat für Wallonien eine Garantie ist, bei den Sozialkosten nicht alleine dazustehen. Und darum geht es der Sozialdemokratischen Partei.
Diese neue flämische Allianz jetzt in Flandern, wofür steht die?
Zuerst einmal steht die für ein verbreitetes Gefühl, das Gefühl nämlich, dass wir haben genug, wir wollen, dass sich etwas verändert. Dieser Eindruck ist in Flandern weit verbreitet. Dann steht sie aber auch dafür, dass Belgien sich eines Tages teilen könnte. Also das wird relativ offen gesagt von der charismatischen Figur in dieser Partei, diesem Barte Wever. Allerdings sagt er auch, wir wollen keine Revolution, wir wollen eine Evolution. Belgien soll sich nicht heute oder morgen teilen, sondern das wird eines Tages wie von selbst verschwinden. Er denkt an eine Entwicklung des Landes Schritt für Schritt und die Entwicklung geht natürlich in Richtung Teilung bei ihm.
Mit den Elementen, die wir jetzt kennen, aufgrund der Hochrechnungen, was für eine Koalition ist da vorstellbar?
Das wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine Koalition sein, der diese NVA darin ist. Vor den Wahlen dachten einige Leute, vielleicht kann man diese Partei noch ausschließen, einen Cordon Sanitaire um sie bilden, wie man das bis jetzt mit dem Flamsbelang gemacht hat. Das geht bei diesem Resultat nicht, ist unmöglich. Man muss auch sagen, dass das eine ganz andere Partei ist. Das ist keine fremdenfeindliche, rechtspopulistische Partei, das ist eine demokratische Partei, eine und da liegt das nicht drin. Und auf der anderen Seite werden sehr wahrscheinlich die Sozialisten des französischsprachigen Teils dabei sein. Das wird also eine sehr schwierige Koalition sein, weil sich damit zwei Opponenten begegnen sollten. Vielleicht ist das allerdings auch ein Vorteil, wenn die großen Opponenten einander Eingeständnisse machen und machen können, dann könnten sie gemeinsam das Land voranbringen, ohne die Angst haben zu müssen, allzu viele Wähler zu verlieren.
Ist denn irgendeine Klärung in Sicht, was diesen Sprachenstreit betrifft, der ja alles blockiert? Wie sehen Sie das?
Eine konkrete Klärung ist da nicht in Sicht. Da werden vor den Wahlen natürlich immer Extrempositionen eingenommen auf beiden Seiten. Vorschläge werden da erst konkret hinter verschlossenen Türen. Es wird auf jeden Fall eine sehr harte Nuss sein und das wird auch die Schwierigkeit sein, weil bis jetzt hat Belgien da immer vorwärts gemacht, aber jedes Mal kam dabei ein Kompromiss heraus, der das Land noch kompliziert hat. Die NVA, die steht dafür da, das Land effizienter und einfacher zu machen. Wie sie das Also einerseits Evolution Schritt für Schritt und andererseits das Land nicht komplizierter machen, wie sie das zusammenbringen möchte in Koalitionsverhandlungen, das weiß derzeit noch niemand.
Besten Dank für diese ersten Einschätzungen am Wahlabend in Belgien, Urs Puderer aus Brüssel. Vor einem Jahr Millionen waren auf den Straßen in Teheran, um gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad zu protestieren. Ein Pressebild versinnbildlicht die Wut von damals. Zwei verschleierte Frauen knien auf einem Dach, mit ihren Händen formen sie einen Trichter vor ihrem Mund. Mit dieser Fotografie gewann Pietro Masturzo den diesjährigen World Press Photo Award, so etwas wie den Oscar für Pressefotografie. Kunstredaktor Sascha Renner hat den neuen Star der Pressefotografie getroffen.
Es ist ein Bild, das in die Irre führt. Wir blicken von oben auf eine zerklüftete Dachlandschaft. Aus Fenstern strömt warmes Licht in die Dunkelheit. Still und friedlich, idyllisch und behaglich mutet die Stimmung an. Doch weit gefehlt. Das Bild entstand in der iranischen Hauptstadt Teheran im Juni 2009. Gerade hatte Ahmadinejad sich zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt. Die Opposition erhob sich und wurde niedergeknüppelt. Eine Aufnahme der Schreie, die damals die Stille der Nacht zerrissen. Allahu Akbar, Gott ist groß. Der islamische Gebetsruf sollte die Gläubigen nicht wie üblich zum Gebet auffordern, sondern die Wut auf das Regime ausdrücken, wie Pietro Masturzo, Gewinner des World Press Photo Award, erklärt.
Alle 10 di sera ogni sera i manifestanti si radunavano sui tetti delle proprie case e gridavano Allahu Akbar, Allah grande.
Jede Nacht um 10 stiegen die Protestierenden auf ihre Dächer und schrien Gott ist groß. Diese Form des Protests stammt aus der Zeit der Islamischen Revolution von 1979, als das Volk derart die Unzufriedenheit mit dem Schah ausdrückte. Die Gespenster der Vergangenheit kehren nun zurück und sie sind aus Fleisch und Blut und sie sind wütend auf das Regime. Pietro Masturzos Fotografie zeigt im Bild eben diese erfinderische und besonders symbolträchtige Form des Protests. Schaut man genau hin, erkennt man auf einer der Dachterrassen drei winzige Figuren, eine formt ihre Hände vor dem Mund zu einem Trichter. Pietro Masturzo stieg mit seiner Kamera selber auf die Dächer, um zu fotografieren, aber man misstraute ihm.
Non erano tanto d'accordo a portarmi sui tetti. Era pericoloso.
Ich versicherte den Leuten, dass ich nur unscharfe Bilder machen würde, so dass man niemanden darauf erkennt. Geholfen hat mir auch, dass ich eine Digitalkamera verwende. So konnte ich den Leuten die Bilder augenblicklich zeigen.
Una fotografia digitale in modo che potevo mostrare loro le immagini che stavo facendo.
Die besondere Atmosphäre auf den Dächern, sie wollte Masturzo mit seiner Fotokamera spürbar machen.
Poi di notte soltanto con l'illuminazione artificiale della città.
Nachts mit den künstlichen Lichtern der Stadt entstand eine sehr intensive, sehr poetische Atmosphäre. Wir alle wussten, wir erlebten gemeinsam einen historischen Moment. Diese unglaublichen Emotionen wollte ich mit meiner Fotografie vermitteln. Aber fast wäre dieses Bild nie zustande gekommen. Das Bild, das die Jury aus 102.000 anderen Bildern zum Besten des Jahres 2009 kürte.
Era una sera e cercavo di fotografare una dei caroselli preelettorali.
Am Abend wollte ich eine Wahlveranstaltung fotografieren. Ich wusste, ich tat etwas Gefährliches und nach wenigen Minuten wurde ich verhaftet. Masturzo täuschte die Polizei und löschte alle Bilder. Drei Tage später konnte er seine Arbeit fortsetzen. Dass sein Bild aber etwas bewirkt, daran glaubt er nicht.
Altre volte in cui sono completamente scoraggiato e
manchmal, da bin ich komplett entmutigt und denke, eine Fotografie bleibt eine Fotografie und ich gewinne damit keinen Friedensnobelpreis. Aber ich will die Menschen damit zum Nachdenken anregen.
Però vorrei aiutare le persone a riflettere.
Die Wahl dieses Bildes ist ein Statement für einen zeitintensiven, bedachten und hintergründigen Fotojournalismus, so dass wir innehalten, begreifen und nachdenken.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke und für die Nachrichten Kurt Witschi. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.